Cliffhanger.
So funktioniert Storytelling, der Storytelling-Podcast von Narrative Impact. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Cliffhanger, dem Storytelling-Podcast von Narrative Impact, für alle, die professionelle Geschichten erzählen wollen.
Und für alle, die finden, dass ihr Leben mehr und besseres Storytelling braucht. Für alle, die in einer Kommunikationsabteilung in der PR oder im Marketing arbeiten und natürlich als Journalist, Journalistin oder sonst gerne Geschichten erzählen.
So ist es, sagt mein Kollege Gunnar Brune. Und ich würde sagen, von uns beiden ist der Gunnar der Stratege bei Narrative Impact. Gunnar ist auch Experte und Autor für Marketing, für künstliche Intelligenz. Die Liste ist eigentlich noch viel länger. Er ist auch Experte für Kaffee, für Querfeldein, Rennradfahren. Und vor allen Dingen ist er, genau wie ich, ein sehr großer Storytelling-Fan.
Und deswegen arbeite ich auch so gern mit dem Jörg zusammen. Jörg ist von uns beiden der Journalist und zusammen machen wir Workshops, beraten und entwickeln Storytelling-Geschichten mit unserer Firma Narrative Impact.
Super. Das ist, also unser Firmenname ist quasi die perfekte Showtreppe, um zu erzählen, worum es heute geht. Denn unser Firmenname enthält diesen Begriff bereits, nämlich Narrative oder auf Deutsch Narrativ oder Narrative.
Genau. Wir haben ja gesagt, dass wir über diesen Begriff heute sprechen wollen. Was ist ein Narrativ überhaupt? Warum braucht man das? Und ist das wieder so ein Bullshit-Bingo-Wort? Steht da gar nichts dahinter? Und wenn man ein Narrativ braucht, wo kommt es her?
Genau. Also wir fangen mal ganz von vorne an. Also eigentlich war der Begriff Narrativ, also früher eigentlich nur ein ganz simples deutsches Adjektiv und bedeutete erzählend. Das Ganze gibt es im Englischen auch als Substantiv, also Erzählung, ein Narrative, also eine Erzählung. Es war also eigentlich ein ganz kleiner, schmaler Begriff, der aber im 20. Jahrhundert, man könnte sagen, aufgewertet wurde durch einen französischen Philosophen, Jean-François Lyotard. Und der hat diesen Begriff in der Hinsicht aufgepumpt, als er gesagt hat, ja, so ein Narrativ, das ist eine Art Meta-Erzählung. Und das ist ja eigentlich wieder so ein bisschen so ein nebliger Begriff. Und diesen Nebel, den fächle ich mal kurz weg. Denn gemeint ist eigentlich, dass es eine Geschichte gibt, die sinnstiftend hinter oder über einem Zusammenhang liegt, so wie ein großes Muster oder etwas, das dem Ganzen, was man erzählt, eine einheitliche Richtung gibt. Der Begriff wird seitdem, also man kann sagen, seit so der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Politik und später dann auch in der Werbung benutzt, auch in der Kunst. Und also ich finde jetzt ganz privat auch, er wird ziemlich exzessiv benutzt, aber es klingt natürlich mal wahnsinnig clever, wenn man sagt, naja, das und das Narrativ. Aber gemeint ist, wie gesagt, eine dahinterliegende Geschichte, die vielleicht auch gar nicht so bewusst gesehen oder erzählt wird. Und es gibt Storytelling-Experten, die nennen so ein Narrativ auch Core Story, was so viel bedeutet wie Kerngeschichte. Wobei meine Lieblingsformulierung oder meine Lieblingsdefinition, die stammt tatsächlich von meinem Kollegen Gunnar selbst, denn der hat einmal gesagt, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube nach irgendeinem Workshop, da hast du gesagt, naja, so ein Narrativ, das ist eigentlich, jetzt Doppelpunkt, die Moral von der Geschichte.
Genau, manchmal kann man es ja auch ganz einfach sagen und das hilft, glaube ich, weiter, wenn man verstehen will, wie das Narrativ arbeitet und wie man da hinkommt. Tatsächlich jetzt gerade findet eine interessante Entwicklung statt, weil häufig das Wort Erzählung genauso wie Narrativ benutzt wird. Also total spannend. Kurz gesagt, Moral von der Geschichte, das habe ich gesagt. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen kurz springt, das stimmt aus meiner Sicht. Vielleicht sollten wir mal sagen, warum Menschen so ein Narrativ, also die dahinterliegende Geschichte überhaupt brauchen. Und ihr kennt das schon hier, Podcast, wir geben natürlich selbst die Antworten auf unsere Fragen. Aus Narrativen setzt sich unser Weltbild zusammen. Also in der Liebe, im Privatleben, in dem Beruf, in der Politik. Wir alle haben diese Narrative als Einzelner, als Gruppen, in Familien, in der Wissenschaft, Unternehmen, Organisationen und Ländern. Sie funktionieren ein wenig wie das, was man in der Wissenschaft ein Abstract nennt. Sie sind Kurzzusammenfassungen, die erklären, worum es geht und die einen Zugang zu größeren und komplexeren Fragen erlauben.
Exakt, so ist es.
Und daher gibt es auch ganz viele Narrative, die sich auch manchmal widersprechen. Aber das muss ich dir als Journalist gar nicht sagen.
Ja, total. Das ist ein bisschen Teil von meinem Job, solche Sachen zu kennen. Und vielleicht ist es jetzt so ein guter Moment, auch mal mit so einem konkreten Beispiel um die Ecke zu kommen. Vielleicht erstmal eins aus der Werbung. Also so ein bekannter, eine bekannte Firma, wo sich das also gut abbildet, ist das Narrativ von Apple. Und ich lese das mal vor, also das Narrativ der Firma Apple. Wir entwickeln neue Formen des digitalen Arbeitens und Lebens, um Menschen zu ermöglichen, mehr Freiheit, Kreativität und Lebensfreude zu geben oder dass die die haben. Also das ist das Narrativ von Apple und ich sehe förmlich jetzt schon das Fragezeichen im Raum. Aha, echt? Nur so ein kurzer Satz. Das ist das Narrativ von Apple. Wo haben die denn das jetzt her? Also woher kenne ich das jetzt auch? Und das ist ein Ergebnis einer Analyse von zwei Storytelling-Forscherinnen, einmal Christine Erlach und von Michael Müller. Ich fand diese Formulierung ziemlich auf den Punkt, weil der fasst sehr gut zusammen, was die dahinterliegende Geschichte von Apple ist. Mhm. Oder man könnte auch sagen, die Geschichte, auf der alles fußt, was die in Sachen Kommunikation machen. Narrative können aber natürlich auch sehr viel länger sein als das, was wir gerade gehört haben. Das war schon jetzt so ein Extrembeispiel, weil es sehr kurz und auf den Punkt ist. Also es gibt also auch Narrative, die sind vielleicht sowas wie eine halbe Seite lang.
Ja.
Es gibt auch Narrative, die sind beziehen sich nicht auf Konzerne oder Firmen, sondern auch auf andere Arten von Organisationen. Und hier habe ich mir mal so ein Beispiel überlegt, das man vielleicht ganz gut kennt, vor allen Dingen, weil es hier um Narrative geht, die miteinander im Wettbewerb stehen oder konkurrieren. Zum Beispiel der FC St. Pauli, also Hamburger Fußballclub, gegen den Hamburger SV, also zwei Vereine, die aber eben ganz unterschiedliche Narrative haben. Ne? Und bevor ich jetzt Dresche bekomme, also ich bin nicht,
stimmt, oder wir beide.
Ich bin nicht der Hardcore-Fußball-Fan, aber so ein bisschen. Ja. Und das, also erstmal das erste Narrativ, das von St. Pauli, das ist vermutlich sowas wie, wir sind der regelbrechende Verein, der gegen das Establishment, so ein bisschen wie Robin Hood kämpft. Wir sind eine Alternative zu den Geldmachern, den Angepassten, den Gewissenlosen. Und all das machen wir mit so einem Schutz. Humor. Ja, das ist, könnte man sagen, die dahinterliegende Geschichte vom FC St. Pauli. Und das zweite Narrativ, das also vom innerstädtischen Konkurrenten im HSV, das ist vermutlich sowas wie wir sind der auf Erfolg gepolte Spitzenverein aus der Spitzenstadt. Bei uns geht es um Leistung, um Tradition, Verbundenheit mit der Metropole und wir sind letztlich da, wo vorne ist. Ne? Und bei beiden Beispielen merkt man, finde ich, gleich, dass Dinge, die sich vom Narrativ entfernen, zu Problemen führen. Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, der FC St. Pauli wäre plötzlich superreich, so wie die Bayern, dann würde das mit dem Narrativ brechen, dass die ja eigentlich immer ein bisschen der Underdog sind. Ja. Und selbes gilt für den HSV, denn die sind jetzt ja nicht mehr in der ersten Liga. Ne? Die haben gerade die Relegation verloren. Und das ist für die tatsächlich ein ganz zentrales Problem, weil es passt eben nicht zum Narrativ, dass es der Erfolgsclub ist, der ganz vorne mitspielt. Und da gibt es jetzt ein schönes Kommunikationsbeispiel, also bezogen jetzt wieder auf St. Pauli. Als Pauli nämlich vor 20 Jahren die Bayern geschlagen hat, also unfassbarerweise geschlagen hat, muss man sagen, da passte das halt total gut zum Narrativ des Regelbrechers und der Verein, vielleicht kennt ihr diese T-Shirts noch, der hatte nach T-Shirts gedruckt mit dem Titel Weltpokal Sieger Besieger. Also ne, so Augenzwinker, Augenzwinker, Humor, ne, Regel gebrochen, sogar die deutsche Sprache so ein bisschen verrohnepiepelt, Weltpokal, Sieger, Besieger ist eben auch schräg. Aber ja, das passte halt super zu St. Pauli, weil es eben zeigt, wir haben also den Großen mal so in die Wade gebissen und das T-Shirt, weil es geht jetzt ja bei Narrativen auch darum, erfolgreich zu kommunizieren, das habe ich auf der Website des NDR gelesen, hat sich über 100.000 Mal verkauft. Also es war also Kommunikation, die super funktioniert hat.
Und wird heute noch getragen.
Ja, total. Ne? Also in Hamburg kennt man das sogar im Stadtbild immer noch. Ja. Ne? Ja, wir können uns hier mal ansehen, was alles möglich ist, wenn die Erwartungshaltung erfüllt werden. Also wenn Kommunikation innerhalb von einem Narrativ stattfindet. In der letzten Folge, da haben wir uns ja angesehen, vielleicht erinnert ihr euch, wie John F. Kennedy Storytelling benutzt hat, um die Vereinigten Staaten zu überzeugen, einen Menschen auf den Mond zu senden. Er hat dafür das Instrument der Heldenreise genutzt, ne? Das sind wir einmal durchgegangen. Und damit diese Heldenreise, also diese anstrengende, aufwendige, gefährliche Reise zum Mond für die Amerikaner relevant wird, hat er sie mit dem amerikanischen Narrativ verknüpft. Und da schalte ich jetzt quasi rüber, ne, zu Gunnar, denn ich weiß, das amerikanische Narrativ und speziell diese Geschichte mit der Mondreise, das ist genau Gunnars Ding.
Ja, genau. Und wahrscheinlich genauso tricky und dünnes Eis und man kann da auf andere Meinungen treffen wie beim Fußball. Mhm. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, Amerika ist ein wunderbares Beispiel für Narrative und allem voran steht das amerikanische Narrativ. Ne? Kennen wir auch, da sind natürlich auch verschiedene Narrative unterwegs, also der Tellerwischer, der Millionär. Wie gesagt, bevor wir falsch verstanden werden, Narrative, das sind Erzählungen, die auch miteinander konkurrieren können, die manchmal miteinander ringen. Mal ist das eine Narrativ, hat sozusagen die Mehrheit derer, die es so verstehen, mal das andere. Und wenn wir das amerikanische Narrativ kurz anreißen, dann zitieren wir es eben auch nur als Beispiel. Wir sagen jetzt nicht, dass es stimmt oder dass es gut ist. Wir haben das nur aufgenommen aus Analysen, aus anderen Texten und können deswegen sagen, dieses amerikanische Narrativ beschreibt ein Versprechen auf ein freies Leben, das jedem erlaubt, sein ganz persönliches Glück zu suchen. Das Recht auf Leben, Freiheit und das Suchen nach Glück stehen schon in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Mhm. Ein weiterer Teil des amerikanischen Narrativs sind die Pioniere, in denen sich Wettbewerb, Fortschritt und das Verschieben der Grenzen vereinen. Ja. Und genau das nutzt Kennedy, wenn er seine Rede hält. Er benutzt dieses Narrativ, von dem er weiß, dass es von seinem Publikum unterstützt wird und damit für sein Anliegen zu motivieren und zu aktivieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen ja erzählen, um Wirkung zu erzeugen. Nicht einfach nur um Spannung, sondern wir wollen ja im Idealfall etwas erreichen. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiges Element des Storytellings. Man muss die Narrative kennen, die das Publikum kennt und über die es positiv oder zumindest auch sehr emotional denkt und dann damit arbeiten. Also wichtige Anwendungsform von Narrativen. Ein kleines Beispiel. Man stelle sich ein wohlhabendes Publikum vor, das sich selbst für die beste und tollste Gruppe von Menschen hält, die es gibt. Dieses Publikum wird die Elon Musk-Story, in der die Grenzen des Erfolgs immer neu gesetzt werden, lieben. Wenn ich diesem Publikum zu viel Robin Hood auftische, also nimm den Reichen und gib den Armen, hurra, freudscher Fehler, dann wird mich das Publikum nicht verstehen, vielleicht sogar ablehnen.
Total interessant und scheint mir total stimmig und auch wie du das mit Kennedy erzählt hast, also dieses Verschieben der Grenze, das, was also den Amerikanern ein bekanntes Motiv ist, ne? Und ja. Der nimmt das auf in der Mondrede, also der die Menschen nicken, während er redet und später jubeln sie. Gretchenfrage, was muss in einem Narrativ eigentlich drinstehen? Also da gibt es jetzt verschiedene Meinungen zu, aber ich sage mal, was ich meine oder was wir als Firma dazu meinen. Meiner Ansicht nach sind das drei Dinge. Das eine, da steht drin, wer sind wir eigentlich? Was tun wir eigentlich? Und was wollen und werden wir erreichen? Das steht in so einem Narrativ in der Regel drin. Und Kollege Gunnar, habt ihr ja schon gemerkt, der Mann ist blitzgescheit und also auch erweitert, also coole Gedanken auch oft noch um einen ganz entscheidenden Punkt. Das hat er hier auch gemacht. Gunnar hat nämlich einen vierten Punkt hinzugefügt, nämlich die Chance, dass in so einem Narrativ eine Art emotionale Einladung drin ist. Und was diese Einladung bewirkt, kann man im Fall von Kennedy super sehen.
Genau. Denn im amerikanischen Narrativ steht ja oder wissen wir oder erleben wir oder erzählen wir uns, dass jeder es schaffen kann. Mhm. Ob das so stimmt, da dürft ihr mich nicht fragen. Ja, aber es ist eben eine Einladung, sich am Verschieben von Grenzen zu beteiligen und ist Teil eines Narrativs, das viele Amerikaner für sich mental unterschrieben haben. Egal, ob es hier um den Planwagen nach Westen geht oder, so wie Kennedys Rede, per Rakete Richtung Mond. Mhm. Kein Wunder also, dass Kennedy das Rennen zum Mond als eine Aufgabe beschreibt, die unaufschiebbar ist, weil jeder unmittelbar weiß, das sind wir, niemand sonst, wir. Und deswegen sagt Kennedy, a challenge that we are unwilling to postpone. Kurz, alle dürfen mitmachen und zwar sofort, let's go rock'n'roll.
Ja, und lustig, ne? Also wenn man auch sich das, diese, die Rede, das kann man sich auf YouTube ja endlos angucken, wenn man das sieht, merkt man, dass also auch ein wichtiger Baustein in dem Narrativ enthalten, nämlich die Narrative, die sind in der Regel emotional und deshalb sind die mitreißend. Und da passt auch übrigens das Narrativ von St. Pauli wieder so gut, denn ne, wer fühlt sich nicht selbst oft wie so ein Underdog, der endlich mal den großen, in dem Fall ne, dem Weltpokalgewinnern, in die Wade beißen darf.
Genau. Genau. Und das Narrativ ist auch selten das Ergebnis einer genialen Schöpfung eines Einzelnen.
Ja, das stimmt. Also das ist jetzt nicht, dass einer sich da hinsetzt und das aufschreibt. Das ist entweder was, was sich über lange Zeit entwickelt oder im Fall von einer Organisation erarbeitet wird. Und damit sind wir bei der Frage, wie so ein Narrativ innerhalb einer Organisation oder Firma eigentlich entsteht.
Ja, sehr spannend.
Genau, und macht vielleicht Sinn, hier mal auch in unsere eigene Arbeit, also von Narrative Impact, mal reinzugucken, also dass ihr mal seht, wie wir speziell arbeiten. Also wir machen es so, dass wir mit der Hilfe eines oder vielleicht von zwei Workshops erstmal herausfinden, wofür die Firma eigentlich steht, was sie wirklich tut und also was sie damit auch für die Welt erreicht. Ne? Also dann ist dieser Satz im Kopf, was ist die Moral von der Geschichte, für uns ganz präsent. Und wir entdecken in diesen Workshops oft Dinge, die da sind. Und mir ist das ganz deutlich, das also richtig mit so einem Textmarker hier einmal zu unterstreichen. Wir packen da an Informationen nichts dazu, sondern das Narrativ entsteht aus Dingen, die in der Firma selber angelegt sind oder vorhanden sind, aber die vielleicht übersehen werden. Mhm. Und wenn wir das Narrativ also zusammen dann mit also Mitarbeitern der Firma rausgefunden haben, dann verbessert das und vor allen Dingen schlagartig eine ganze Reihe von Dingen. Und ich habe das jetzt hier mal vor mir auf einem Zettel notiert, weil diese Effekte so eindringlich sind. Der erste Punkt, und finde ich, ist ganz zentral, die Kommunikation von so einer Firma lässt sich, wenn man das Narrativ hat, zuspitzen, weil die Kommunikation einer Firma, die muss zum Narrativ passen. Das hat einen positiven Effekt, denn man spart plötzlich unheimlich viel Zeit und Geld, weil Kommunikation immer überprüft werden kann mit der Frage, passt das eigentlich zu unserem Narrativ? Wollen wir also das hier posten oder die Insta-Story machen oder den Kram auf TikTok? Und wenn ich das Narrativ habe, kann ich sagen, passt, passt nicht und dann weiß ich, was zu tun ist.
Und das ist total super.
Ja, das ist super. Es ist unheimlich ökonomisch und also entstresst die Kommunikationsabteilung. Und das Zweite ist, das Narrativ hilft bei Change-Prozessen innerhalb einer Firma und diese Prozesse zu begleiten. Denn dieses Narrativ sagt ja nicht nur, ja, jetzt wird alles anders, sondern auch, wer sind wir eigentlich, was tun wir, was ändern wir und auch zu welchem großen Ziel. Und unsere Beobachtung ist, dass Mitarbeiter auch dann bereit sind, mitzumachen, wenn sie merken, okay, diese Veränderung, die handelt auch von mir selber und die macht Sinn und die passt auch ins große Bild und nicht, ah, das war doch früher, meine Firma war doch früher so und jetzt wird alles anders und ich kapiere das gar nicht. Das Narrativ, alles jetzt ein bisschen so küchenpsychologisch gesprochen vielleicht, aber das hilft total, die Leute mitzunehmen. Und mein Lieblingsbeispiel, das will ich kurz erzählen. Fällt mir ein Change-Workshop ein, den wir zusammen gemacht haben. Da ging es um die anstehende Digitalisierung in so einem Industriebetrieb im Südwesten. Und das mit der Gruppe erarbeitete Narrativ dieses Prozesses besagte, die Digitalisierung ist letztlich für uns in dieser Firma ein Werkzeug. Und Werkzeuge nehmen wir ja seit Jahren sowieso in die Hand, um eine neue Welt zu bauen. Und diese Formulierung, ja, wir nehmen also Werkzeuge in die Hand, um eine neue Welt zu bauen, das war in dem Workshop wie so ein Ruckmoment. Und die Leute, das ist ein bisschen absurd jetzt, aber die hatten also Tränen in den Augen, denn die Veränderung, jetzt kommt die Digitalisierung, die machte plötzlich keine Angst mehr, sondern machte plötzlich Sinn. Denn sie war Teil des bekannten Narrativs. Wir bauen mit Werkzeugen eine bessere Welt, ja, und das neue Narrativ des Change-Prozesses identifizierte die Digitalisierung als einfach ein weiteres Werkzeug, das wir jetzt in die Hand nehmen. Also es blieb ganz viel gleich und das, was sich ändert, passt zum Narrativ. Also die Digitalisierung war quasi der neue Hammer, den wir in die Hand nehmen. Und es zeigte jetzt auch, dass die Menschen immer noch eine große Rolle spielen, weil der Hammer, der muss ja geführt werden, genau wie die Digitalisierung also ein Tool ist, das wir in die Hand nehmen. Und ich, also jetzt auch während ich das erzähle, ich fand das so super und man merkte, die Angst ging aus der Gruppe raus, dass die Digitalisierung also furchtbar sein würde, sondern das war wie so ein Empowerment. Das Team hat es wieder selber in der Hand und das war, also das war ein ganz starker Effekt und für uns ein ganz toller Moment, oder?
Genau, das ist eigentlich die Magie. Also Narrativ ist alles andere als Bullshit, sondern wir haben diese Momente erlebt und wir erleben sie ja immer wieder, dass die Arbeit an einem Narrativ erstmal ein kreativer Prozess ist, der aber nicht irgendwelche fiktiven Dinge hervorholt, sondern der auf der tatsächlichen Identität arbeitet und relevant die Zielgruppen anspricht und die mitnimmt und die auch zu Handlungen motiviert. Und deswegen, ich wiederhole mich, ein Narrativ ist alles andere als Bullshit. Es ist ein super Instrument, um eine Richtung zu bekommen, um Wirkung zu bekommen und vor allen Dingen, um richtig kreativ arbeiten zu können, weil wir können ganz schnell sehen, wahnsinnige Idee, total crazy, ja. Aber sitzt auf dem Narrativ. Das ist unsere Geschichte. Wir dürfen das. Das macht Spaß. Das ist richtig. Wir gehen jetzt so vorwärts.
Total. Und man merkt dann auch, wenn die Kommunikation passt, das ist wie ein Kleidungsstück, das plötzlich passt. Ja? Genau. Man zieht das an und merkt, ah ja, das ist genau das, was wir machen sollen. Es fühlt sich total stimmig an oder jetzt wieder so etwas hier so küchenpsychologisch gesprochen, da fließt plötzlich Energie. Ja, ja, total.
Ja. Und es gibt natürlich noch weitere praktische Nutzen. Ein spannendes Narrativ hilft auch beim Employer Branding und hilft bei vielen anderen Sachen, weil ich plötzlich nicht mehr gegenüber den zukünftigen Fachkräften sagen muss, kommt zu uns, wir machen ganz tolle Schrauben und zwar mit Leidenschaft.
Mit Leidenschaft, das behaupten ja alle.
Ne? Ja, mit Leidenschaft, genau. Mit dem, der besondere Moment, erleb ihn bei uns. Ne? Sondern kommt zu uns. Unsere Schrauben halten die Raumschiffe zusammen, mit denen die Menschen jetzt zum Mond und bald zum Mars fliegen. Wir schlagen hier Brücken in eine neue Welt. Und das ist eine ganz andere Aufgabe, die ich habe. Das ist ein ganz anderes Narrativ, in dem ich mich bewege, wenn ich das so formuliert habe. Vorausgesetzt, es stimmt und wir haben das auch gemeinsam erarbeitet und alle sind dabei und das passt mit den Narrativen, die es vorher gab, auch zusammen. Was genau. Nicht heißt, dass man nicht neu formulieren kann, weil hatten wir ja schon neue Grenzen, auch das gehört zu Narrativen dazu.
Ja, und super, das Beispiel mit den Raumschiffen, denn Gunnar und ich sind furchtbare Weltraum-Nerds. Wir müssen mal auch eine Folge zu Star Wars machen, Gunnar, oder? Weil das ist so, in Sachen Storytelling zeigt sich da ja unheimlich viel, oder?
Oh ja, das machen wir, aber ja. Da müssen wir noch ein bisschen recherchieren.
Da müssen wir noch ein bisschen recherchieren.
Wahrscheinlich noch schlimmer als Fußball oder das amerikanische Narrativ, wer da alles welche Meinung hat, wann was geschrieben und zu Rate gezogen wurde.
Das stimmt, wobei es bei Star Wars wirklich super viel Gutes, Spannendes zu entdecken wird, gibt. Und eine Sache, die ich kürzlich gelesen habe, und die müssen wir da mal dann genauer vorstellen, der George Lucas, der also, man könnte sagen, also die Heldenreise, also ein ganz wichtiges Arbeitsinstrument beim Storytelling, der hat das nach Hollywood geholt und der George Lucas, der jetzt ja die Rechte an Star Wars abgegeben hat, an Disney, der hat ein Museum gestiftet in Los Angeles und das hat jetzt, ne, also passt total gut, den Namen Museum of Narrative Art. Also da geht es also worum auch immer, ja, gucken wir dann genau in der entsprechenden Star Wars-Folge mal rein. Ist auf jeden Fall super spannend und bekam ganz viel mediale Berichterstattung, Riesentext in der SZ zum Beispiel.
Ja.
Müssen wir machen.
Müssen wir machen. Hausaufgabe, aber jetzt schauen wir erstmal, worüber wir heute gesprochen haben. Ich fasse nochmal zusammen. Als Narrativ bezeichnet man die im Hintergrund spürbare Geschichte einer Organisation oder Firma oder sogar eines ganzen Landes, die dem ganzen Thema einen Sinn gibt. Wenn man dieses Narrativ kennt und man Kommunikation innerhalb dieses Narrativs macht, bewirkt das eine ganze Menge. Dieses Narrativ ist nicht immer zwingend vorgegeben. Ich kann es auch entwickeln. Es ist also auch ein kreativer Moment, ein Narrativ zu entwickeln. Und wenn das gelingt, haben wir Wirkung. Denn wir bekommen Kommunikation mit Aufmerksamkeit. Kommunikation wird authentisch, Kommunikation wird ökonomisch und das Wichtige, Kommunikation wird wirksam. Wir können damit etwas erzielen, wir können aktivieren, weil wir nicht mehr irgendwas erzählen, sondern die relevanten, spannenden und passenden Geschichten erzählen, um unsere Ziele zu erreichen.
Perfekt zusammengefasst. Super. So ist das mit den Narrativen. Cool. Ja, und damit sind wir schon quasi am Ende dieser Folge. In der nächsten Folge gucken wir uns das Thema Storytelling und Nachhaltigkeit an. Das ist nämlich meiner Ansicht nach eine ganz besonders harte Nuss, die es da zu knacken gibt, denn Nachhaltigkeit, yes. Ja, alle sind an dem Thema dran, Nachhaltigkeit, alle müssen das machen. Gleichzeitig super schwer zu erklären, weil das oft komplexe Geschichten sind. Und wenn man sie halt sehr, sehr, sehr lang erzählt, wird es schnell auch mega boring. Wie man das also spannend und vom Storytelling her clever erzählt, das verraten wir euch beim nächsten Mal. Cool. Bis dahin. Tschüssi.
Ciao.
Ah, was ich natürlich vergessen habe, wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir heute erzählt haben, also zu unserem Spezialfeld Narrative oder ihr ansonsten Fragen zum Thema Storytelling habt, könnt ihr uns natürlich jederzeit gerne E-Mail schreiben, freuen wir uns, oder vielleicht habt ihr ja auch sogar Themenwünsche mal für eine Folge, dann hören wir gerne von euch. Schreibt eine E-Mail an cliffhanger@narrative-impact.com. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Cliffhanger. So funktioniert Storytelling, der Storytelling-Podcast von Narrative Impact.